wer interessiert sich eigentlich wofür, wie hängen die Interessen mit anderen Themen zusammen. Hinter Eilon steckt eigentlich die Annahme, dass jede Frage, die ich zu Konsumenten habe oder zu Zielgruppen habe, eigentlich schon beantwortet ist. Verschiedene Disziplinen miteinander zu verknüpfen, die vorher relativ getrennt voneinander waren.
Wie gestaltet man Innovation in Unternehmen und Organisationen? Mit welchen Ideen begegnet man Herausforderungen und Umbrüchen? Wir sprechen darüber, welche Impulse Forschung an der Leuphana und Praxis einander geben können. Mezzanin, der Podcast für Innovation und Wandel.
Herzlich willkommen zu dieser Episode des Mezzanin-Podcast. Heute zu Gast ist Niklas Mutzek, ehemaliger Student an der Leuphana am Master Data Science und Geschäftsführer von Erason, einem Unternehmen für KI-basierte Marktforschung, also ganz grob die Analyse und Forschung zu Zielgruppen durch künstliche Intelligenz. Schön, dass du heute dabei bist.
Freut mich auch.
Ja.
Sehr schön.
Um zu beginnen, würde mich schon mal direkt interessieren, wofür denn der Name Erason steht. Ich bin da irgendwie nicht so ganz schlau draus geworden, was das für eine Bedeutung hat. Hat es überhaupt eine Bedeutung oder wie seid ihr so auf den Namen gekommen?
Nee, also eigentlich ist das Resultat von der Suche nach irgendwas, was noch googelbar ist, irgendwie noch eine gewisse Uniqueness mit sich bringt. Wir haben damals ziemlich lange rum überlegt, wir sind drei Gründer im Team, wie wir uns da irgendwie nennen konnten und alles, was irgendwie mit quantitativ, Steigerung, Verbesserung und alle Wortspiele, die man daraus drehen konnte, waren schon besetzt. Und dann haben wir uns einfach dafür entschieden, dann nehmen wir die letzten beiden Anfangsbuchstaben unserer Vornamen, also Christopher, Niklas und Timon, und daraus ist dann Erason geworden.
Cool. Ja. Okay. Also das Thema künstliche Intelligenz ist ja auch seit einigen Jahren immer stärker im öffentlichen Diskurs sozusagen.
Ja, ja.
Und ja, es wird sich so in unterschiedlichsten Bereichen und von unterschiedlichen Perspektiven auch damit auseinandergesetzt. Aber ich finde es teilweise trotzdem nicht so ganz greifbar. Also jetzt auch im Fall von Erason, wenn du einmal so in eigenen Worten zusammenfassen könntest oder herunterbrechen müsstest, was genau macht ihr denn bei Erason und wie nutzt ihr künstliche Intelligenz in dem Unternehmen?
Wir sind ein reines KI-Entwicklungsstudio. Die grundlegende Idee war auch mal, dass wir immer wieder nachfragegetrieben eigene KIs eigentlich auf den Markt bringen oder eigene Produkte auf den Markt bringen, weil wir auch nicht davon oder eigentlich nicht damit gerechnet haben, dass das erste Produkt, was wir auf den Markt bringen, halt gleich so gut funktioniert, dass wir eigentlich darauf hängen bleiben. Das war ursprünglich mal nicht so geplant. Wir benutzen eigentlich alles, was man in der gesamten Familie an künstlicher Intelligenz kennen könnte, also über klassisches maschinelles Lernen, über Klassifikation, über Clustering-Algorithmen, über Regression, über Decision Trees, über Random Forest, über Neural Networks und so weiter und so fort. Also eigentlich das gesamte Portfolio decken wir da ab. Immer gemünzt auf den Use Case, Zielgruppenanalyse, Marktanalyse, Konsumentenforschung im weitesten Sinne. Und dann kannst du dir halt vorstellen, gibt es halt Klassifikationen im Sinne von Klassifikationsalgorithmen, im Sinne von, gehört die Person jetzt zu meiner Zielgruppe, ja oder nein? Dann gibt es Clustering-Algorithmen im Sinne von, finde ich unterschiedliche Segmente in einer heterogenen, breiten Zielgruppe, finde ich relativ homogene, kleinere Segmente, mit denen ich medial dann besser arbeiten kann. Genauso aber auch Deep Learning-Modelle und genauso auch Large Language Models und alles, was jetzt gerade so en vogue ist.
Okay, also damit beschäftigt ihr euch all mit so dieser ganzen Bandbreite an künstlicher Intelligenz, oder?
Tatsächlich mit allem, ja. Also alles, was jetzt gerade so sehr, sehr im Gespräch ist, so ChatGPT und Co. sind alles Large Language Models. Das ist im Prinzip eigentlich eine Subfamilie oder ein Sub an dem Wendungsbereich eines eigentlich viel größeren Spektrums. Und ich würde sagen, wir bedienen eigentlich das klassische ganze Spektrum und nicht nur in Anführungsstrichen spezielle Subbereiche davon, sondern entscheiden halt immer ganz nach Use Case, was gerade passend ist und was gerade unpassend ist.
Okay. Und du hattest ja auch schon gesagt, dass ihr dann mit der ersten Idee, also Eilon, schon direkt sehr erfolgreich gewesen seid. Und was ist denn genau Eilon für eine Software? Also wenn man es jetzt so für Leute, die sich jetzt vielleicht nicht so gut auskennen so mit künstlicher Intelligenz,
also
wie funktioniert die Software?
Hinter Eilon steckt eigentlich die Annahme, dass jede Frage, die ich zu Konsumenten habe oder zu Zielgruppen habe oder zu Konkurrenzkunden oder zu meinen eigenen Kunden und so weiter und so fort, eigentlich schon beantwortet ist. Und ich das eigentlich nicht erheben muss im Sinne von, ich lasse Umfragen laufen, sondern es ist beantwortet in Form von meistens digitalen Spuren, woraus schon hervorgeht, wer interessiert sich eigentlich wofür, wie hängen die Interessen mit anderen Themen zusammen, was für Lifestyle-Items bedient scheinbar indirekt eine gewisse Marke beispielsweise, was für Personen stecken dahinter. Auch die ganz klassischen harten, in Anführungsstrichen, Währungen, wie so soziodemografischen Items zum Beispiel. Alles das ist eigentlich im Prinzip schon da und es ist versteckt, also es ist latent. Und die Daten sind halt super dirty und es ist alles total durcheinander und völlig ineinander, völlig verwurstelt. Und das ist halt die große Arbeit innerhalb oder mit der KI, da halt irgendwie Muster drin zu erkennen, die in irgendeiner Form halt auch sinnvoll sind. So haben wir grundsätzlich gestartet, also im Prinzip kann man sowas sagen wie eine Art Marktforschung, bloß gehen wir halt über klassische Marktforschung deutlich hinaus. Mhm. Wenn du einen Big Data-basierten Ansatz hast, dann bist du halt nicht limitiert darin, wie viel in Anführungsstrichen Fragen du stellen kannst, sondern du kannst so viele Fragen stellen, wie du willst. Und damit sprengen wir halt völlig den Raum dessen, was man in so einer klassischen Marktforschung halt eigentlich darstellen könnte.
Also kann man wahrscheinlich auch so total personalisierte Marktforschung einfach sozusagen machen. Also so.
Du hast halt einfach viel mehr. Naja, das Problem ist halt immer, in der klassischen Marktforschung musst du ja vorher dir überlegen, was stelle ich jetzt für Fragen. Mhm. Also du musst also irgendwelche Hypothesen eigentlich im luftleeren Raum aufstellen und dir dann überlegen, okay, ich glaube, das sind meine Hypothesen und die kannst du dann im Kern eigentlich halt verifizieren oder falsifizieren. Mhm. Das ist ja das Einzige, was du eigentlich machen kannst. So, und der Fehler passiert halt ganz oft da, abgesehen davon, dass du halt in der klassischen Marktforschung auch viele handwerkliche Fehler machen kannst, im Sinne von dass du aus Versehen Suggestivfragen in irgendeiner Form stellst, das verfälscht halt Ergebnisse natürlich total. Aber grundsätzlich passiert der große Fehler immer da, wo du dich überhaupt dafür entscheidest, welche Fragen du stellen willst.
Ja.
Weil dann bist du ja in diesem Raum an Möglichkeiten halt auch erstmal limitiert. Damit ist dann ja im Prinzip dein Spielfeld gesetzt. Und das ist halt bei einer KI-Marktforschung ganz anders. Da gehst du halt völlig hypothesenfrei rein. Du sagst einfach, ich bin Marke XY, was weiß ich, Volkswagen oder so. Mhm. Und wir können halt direkt untersuchen, okay, was hat denn wohl einen Zusammenhang damit aus Tausenden von Fragen, in Anführungsstrichen, die schon gestellt wurden. Ja. Und so kannst du halt dann den Algorithmus herausfinden lassen, was bestimmt jetzt die Affinität zu Volkswagen beispielsweise.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich würde auch gerne nochmal mit dir so einen kleinen Sprung sozusagen in die Vergangenheit machen, also so einen kleinen Rückblick vornehmen, wie ihr denn überhaupt dahin gekommen seid, wo ihr denn heute steht mit dem Unternehmen und was kam denn bei euch zuerst? Also du hattest ja schon gesagt, dass du mit zwei anderen Personen das gegründet hast, Irason, und habt ihr euch zuerst als Team zusammengefunden oder kam zuerst die Idee? Also wie war da so der Ablauf?
Das floss so ein bisschen ineinander, aber ich würde sagen, im Zweifel eher zuerst die Idee und dann das Team. Wir waren alle drei relativ zum gleichen Zeitpunkt mit dem Studium fertig und hatten alle drei irgendwie immer mal damit geliebäugelt, uns selbstständig zu machen, fanden das irgendwie immer eine coole Idee. Mhm. Und dann war halt auch so ein bisschen der Spirit im Sinne von, komm, also jetzt oder nie, ne? Weil wenn man dann einmal im Job drin ist und irgendwie und so weiter und so fort, dann wird das natürlich irgendwann schwieriger. Deswegen war so die Idee eigentlich jetzt oder nie. Und dann hatten wir halt dazu parat die eine gute und eine passende Idee, so würde ich es eher benennen. Die Idee war im Wesentlichen oder fußte eigentlich so damals auf meiner Masterarbeit, die ich dann hier an der Leuphana geschrieben habe. Mhm. Und da habe ich mich halt genau damit beschäftigt, eigentlich wie kann man basierend auf digitalen Spuren bestimmte Items über Personen präzise hervorsagen oder wie präzise kann man das denn halt eigentlich vorhersagen. Und da war die große Überraschung, dass das viel, 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 viel präziser ging, als man zum damaligen Zeitpunkt der wissenschaftlichen Forschung davon ausgehen konnte und auch mit viel weniger Daten. Und ich habe damals so Persönlichkeits-Items im Prinzip vorhergesagt. Also ist eine Person eher extrovertiert oder zum Beispiel eher introvertiert oder bist du offen für Neues oder eher closed-minded und so weiter und so fort. Und dann war halt die Idee, okay, wenn wir jetzt sowas halt so präzise vorhersagen können, ja, dann brauchst du das ja nicht mehr erheben. Mhm. Weil ein vernünftiger Persönlichkeitstest hat 50 Fragen. Wenn du einen richtig guten machen willst, vielleicht auch eigentlich eher 100. Und dann musst du ja aber halt auch vielleicht 1000 Leute befragen oder so. Ja. Ne? Und dann brauchst du ja dazu auch noch deine Vergleichsstichprobe in irgendeiner Form. Also eigentlich müsstest du 2000 Leute befragen, 1000 in der Zielgruppe, 1000 außerhalb der Zielgruppe, dann jeweils 50 Fragen stellen und das ist halt einfach unglaublich teuer. Mhm. Und am Ende des Tages sorgt das halt dafür, dass, so kann man eigentlich sagen, klassische Marktforschung immer nur Großkonzern vorbehalten war, einfach weil es so aufwendig ist und weil es so teuer ist. Wirklich gut gemachte Marktforschung. Mhm. Und dann dachten wir, okay, das könnte jetzt ja eigentlich ein Schritt sein hin zu einer Demokratisierung irgendwie auch der Marktforschung und das einfach breiter, öffentlicher, zugänglicher zu machen, überhaupt zugänglicher zu gestalten.
Und ab wann war denn so der Moment, also so, wo ihr dann gemerkt habt, okay, das ist marktauglich, sozusagen so der Moment, ab dem es dann so ernst wurde. Weil ich frage mich das immer so ein bisschen, wenn man dann so eine Idee hat und irgendwie so, dann so merkt, so okay, irgendwie daraus könnte sich was entwickeln, aber dann so diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ab jetzt ist es ernst und ab jetzt gehen wir irgendwie in die Gründung. Wie war das denn bei euch? Also wie seid ihr da so zu dieser Entscheidung gekommen?
Ja, bei KI ist es mal so ein bisschen so wie Pharma eigentlich. Du hast extrem hohe Entwicklungsaufwendungen und dann danach ist es halt so, hast du ja im Prinzip keine Kosten mehr, ne? Aber in der Entwicklung hast du halt sehr hohe Aufwände. Das heißt, du schraubst halt ganz lange an so einer KI, bis irgendwas Vernünftiges dabei rauskommt. Da sitzt man halt eine ganz schöne Zeit dran und in der Zeit musst du ja auch von irgendwas leben. So.
Ja.
Und deswegen haben wir uns dann damals beworben auf ein Stipendium im Prinzip von der Europäischen Union und vom Bundeswirtschaftsministerium. So ein Gründungsstipendium, so heißt das genau. Und wo wir eigentlich mal so im Groben unsere Idee skizziert haben und noch gar nicht so genau präzise wissen, wo wir eigentlich damit hinwollen. Wir wussten, das ist bestimmt irgendwie für werbetreibende Unternehmen relevant. Das ist bestimmt irgendwie relevant für Marketingagenturen. Aber wie genau das eingesetzt werden soll und so weiter und so fort, war eigentlich noch relativ unklar. Trotzdem haben wir dann damals das Stipendium gekriegt als Hochtechnologie-Startup. Und damit war das, als das dann so offiziell war, wusste man, okay, wir haben jetzt halt ein Jahr Funding.
Das war das Exist-Gründungsstipendium,
ja, genau,
oder?
Ja, genau. Und dann weißt du halt, okay, wir haben jetzt halt ein Jahr, in dem wir es bauen können und es probieren können. Und nach einem Jahr war dann halt auch relativ klar, dass wir nicht sofort auf den nächsten Investor draufgehen, weil wir keine Lust hatten, das so US-amerikanisch zu spielen, sondern eher europäisch zu spielen, auch ein bisschen aus Umsätzen raus und nicht nur schöne PowerPoints. Ne? Genau, deswegen war dann auch klar, okay, nach dem Jahr müssen wir jetzt halt irgendwie halbwegs so Geld verdienen, dass wir zumindest wir drei Gründer erstmal davon leben können. Und das war eigentlich natürlich dann völlig der Startschuss für alles Weitere.
Mhm. Ja, spannend. Also ich finde auch nochmal so, oder ich habe mich gerade noch gefragt, also so mit dem Aspekt der Förderung vor allem. Also vielleicht auch nochmal für alle, die es vielleicht nicht wissen, das Exist-Gründungsstipendium ist ein Förderprogramm für Gründungen aus der Wissenschaft, also was besonders genau Forschungsprojekte, die halt ja dann in die Gründung gehen, was ja bei euch jetzt auch der Fall war, fördert und auch sich an ja vor allem Studierende, WissenschaftlerInnen oder Absolventinnen richtet, von Hochschulen oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Und genau, du hattest ja gerade schon erwähnt, dass dann diese Förderung einfach auch total wichtig war, um halt sich irgendwie auch zu finanzieren in dieser Zeit, wo diese Technologie überhaupt entwickelt wurde.
Ja.
Und zu welchen Gründungsphasen hat euch die Förderung denn noch unterstützt? Also was habt ihr dann noch für euch mitgenommen aus der Förderung?
Wir hatten dann vor allem auch, man hat dann auch ein bisschen Geld für Anwälte, um mal so grundlegendes Juristisches irgendwie zu klären. Du hattest ein bisschen Geld für Beratung, für externe Berater, weil ja unglaublich viel fehlt. Ne?
Ja.
Ich habe zwar irgendwie mal BWL studiert, aber jetzt ernsthaft bilanzieren oder eine Buchhaltung, wo buche ich denn überhaupt und so weiter und so fort, sind ja alles Themen, die für uns völlig neu waren. Welche Versicherung brauchst du? Wie macht man überhaupt eine Gehaltsabrechnung und so weiter und so fort? Das musste man sich ja alles erstmal zumindest halbwegs irgendwie drauf schaffen, bevor man anfängt, das dann halt einfach mal zu tun. Das war total wichtig. Ich glaube aber für uns war das mit Abstand relevanteste, dass wir einfach die Zeit hatten, das Produkt zu bauen. Weil wir hatten halt irgendwie einen Algorithmus, das war aber restriktiert auf einen Datensatz, den durften wir dann eigentlich auch, durften wir nicht weiter so benutzen. Das heißt, wir mussten im Prinzip die gesamte Infrastruktur und alles bauen. Und dann musste ja halt auch nach einem Jahr irgendwas dabei herauskommen, wofür jemand gewillt ist, auch ein paar Euro auszugeben. Ne?
Ja.
Und das war eigentlich das Relevanteste, dass wir einfach Zeit hatten, ein Jahr lang wirklich an dem Produkt zu basteln.
Mhm.
Und so ist es dann ja auch passiert. Und zum Glück hat das dann auch alles so geklappt, weil wir dann relativ pünktlich in Corona rein dann auch gegründet haben. Oder dann beziehungsweise halt damit fertig waren, was natürlich irgendwie nicht ganz optimal war, weil ja natürlich, kennt man ja, das Erste, wo man halt spart, sind dann halt Werbebudgets, ne? Oder überhaupt alle Formen von experimentellen neuen Ansätzen, die man da halt fahren könnte. Und seitdem sind wir eigentlich sehr kontinuierlich gegen den Trend immer weiter gewachsen.
Okay.
Was nicht ganz einfach war.
Ich stelle mir den Faktor Zeit auch besonders wichtig vor bei so einer Art von Produkt, also weil sich ja bestimmt auch schnell Druck aufbauen kann, wenn man sich dann dazu entscheidet, mit dieser Idee ein Unternehmen aufzubauen. Und du hast ja nun auch schon von vielen Schritten in dieser Gründungsphase berichtet, aber wie ist es denn dann weitergelaufen? Also ab wann konntet ihr auf eigenen Beinen stehen und wie war es denn dann auch, die ersten Kundinnen für sich zu gewinnen? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Wenn ich da jetzt dran drüber nachdenke, so in der Retrospektive, natürlich aus heutiger Perspektive, würde ich sagen, erstmal ultra peinlich. So. A, das, was wir damals verkauft haben und B, auch wie wir es damals verkauft haben. Wir hatten alle Kontakte so ein bisschen aus dem Umfeld, weil wir im Studium immer mal irgendwie Werkstudentenjobs oder so hatten, wo man ein bisschen was irgendwie kennenlernen konnte. Wir hatten auch ein paar Euro aus dem Exist-Stipendium damals, die wir dann für Werbung ausgegeben haben, wo wir ultra Glück gehabt haben, weil da zufällig einer mit dabei war, der das interessant fand, der sich tatsächlich irgendwie, ich glaube damals dann auf Facebook irgendwie gemeldet hat, auf eine Anzeige von uns. Und das deutlich weitergetragen hat, was hinten raus bis eigentlich zu ganz, ganz vielem von dem, was wir jetzt heute sehen, irgendwo am Ende des Tages geführt hat, über ein Jung von Matt und so weiter und so fort, wo wir plötzlich mit drin waren in Pitches um Werbebudgets und solche Geschichten. Das hat sich sehr schnell alles so hoch eskaliert. Also ich glaube aber, man muss einfach anfangen und es einfach irgendwie probieren und irgendwie, wenn das Produkt, glaube ich, auch halbwegs sinnvoll ist, dann bleibt auch was hängen und dann passiert auch was, aber man muss immer dazu sagen, es war ultra viel Glück. Mit Sicherheit ultra viel Glück. Das war aber auch, das Produkt war irgendwie damals dann auch schon anscheinend nicht ganz so schlecht, wie man es jetzt aus so einer Retrospektive vielleicht irgendwie manchmal empfindet. Und einfach gemacht, viel rumtelefoniert, viel mit allen möglichen Leuten gesprochen, die man irgendwie noch kannte. Von
so
ein
Netzwerk wahrscheinlich auch.
Ja, wo man wüsste, dass es irgendwie eine gewisse Relevanz entfalten könnte, vielleicht. Und einfach ganz viel gesprochen, ganz viel präsentiert, immer wieder dasselbe erzählt. Und irgendwo blieb ein bisschen was hängen.
Okay.
So langsam kamen dann halt irgendwie die ersten paar Aufträge rein. Und das reichte so, dass wir gerade eben davon leben konnten. Zum Glück. Ja.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn mittlerweile? Also wie viele Menschen arbeiten da so lange mit? Weil ihr habt ja als Dreier-Team dann angefangen. Und wie ist denn das Ganze dann auch so weitergegangen? Also dass ihr dann noch mehr, ja, Leute mit ins Boot geholt habt.
Also inzwischen sind wir so 16, 17 plus 3, könnte man so halb dazu rechnen. Also irgendwie so knapp 20, können wir sagen. Wir haben halt dann weiter im Prinzip das Produkt einfach weiterentwickelt. Wir hatten dann halt immer erste Beratungsaufträge, wo die KI noch nicht so weit war, dass Leute selber mit der KI arbeiten konnten. Also man hatte gar keine richtige Oberfläche dafür, sondern wir haben das halt im Prinzip alles vorbereitet, per Hand mehr oder minder. Und da kam halt dann ab und zu mal irgendwann immer regelmäßiger so ein bisschen Geld rein und dann war halt ein bisschen was übrig. Dann konnte man einen Werkstudenten einstellen. Da waren wir immerhin schon mal zu 3,5 so ungefähr. Und dann ging das so, konnten wir irgendwann einen zweiten Werkstudenten einstellen und dann ging das sukzessive bergauf.
Ja.
Und hat sich, wenn ich das so drüber nachdenke, eigentlich auch verrückt, ne? Ja, hat sich alles tatsächlich einfach so weiterentwickelt über die Jahre hinweg.
Ja, ich stelle mir das irgendwie auch spannend vor, dass dann so von wirklich Anfang, also vom Anfang an dabei zu sein und so zu merken, wie dann langsam irgendwie das eigene Unternehmen wächst und man irgendwie mehr Leute, mit mehr Menschen zusammenarbeiten kann und auch so das eigene Netzwerk irgendwie so wächst. Aber ich stelle mir auch vor, dass es bestimmt auch viele Herausforderungen gab oder irgendwie auch Schwierigkeiten oder so in diesem ganzen Verlauf und auch so, so als Team oder auch als Geschäftsführer so diese Rolle dann einzunehmen. Und was würdest du denn sagen, gab es so Herausforderungen, wo du jetzt so sagen wirst, da sind auch so große Learnings oder so rausgekommen, die du jetzt in der Retrospektive auch irgendwie, wo du weißt, so, okay, das hätte ich vielleicht dann doch nochmal anders gemacht, weil jetzt hast du sozusagen so das Wissen darüber, wie du dann mit diesen Herausforderungen umgehen konntest.
Ich wünsche mir im Nachhinein, wir hätten ganz, ganz viel von dem, was damals uns als Best Practice mitgegeben wurde, von welcher Seite auch immer, einfach berücksichtigt. Man hätte nicht einfach gesagt, ich glaube, ich weiß, habe da irgendwie doch eine bessere Idee und wir machen das irgendwie anders. Weil hintenrum, man kam dann vielleicht im Zweifel ein bisschen schneller voran, aber hintenrum hat sich dann doch eigentlich immer irgendwo gerecht und war an vielen Stellen, glaube ich, nicht klug. Also wirklich einfach das Mitnehmen von Leuten, die das schon ein paar Mal gemacht haben oder ein bisschen Erfahrung irgendwie mitnehmen, einfach viel stärker berücksichtigen. Auch wenn man es vielleicht nicht hundertprozentig zum damaligen Zeitpunkt, konnte ich halt vieles auch einfach nicht nachvollziehen, kam mir nicht nachvollziehbar vor zumindest, dass man das einfach stärker berücksichtigt. Dann hatten wir natürlich viele Phasen, die echt belastend waren, auch gerade so, wenn man halt ohne Investoren Geld fährt, dann segelt man so ein Schiff manchmal schon ganz schön hart am Wind. Da gab es einige Nächte, wo ich echt schlecht geschlafen habe, muss ich auch dazu sagen. Das war schon stellenweise immer wieder echt belastend, gerade dadurch, dass wir über Beratung erstmal gestartet haben, dass wir halt gesagt haben, okay, wir machen jetzt halt immer unterschiedliche Projekte, also projektbasiert machen wir das im Wesentlichen. Dann hast du halt irgendwie 2 Monate gehabt, da hast du halt ziemlich viel Geld verdient und dann hattest du danach aber mal 3, da hast du eigentlich fast gar nichts verdient. Und dann halt irgendwie schaffen wir es jetzt, wird diese Rechnung pünktlich beglichen, weil wenn diese Rechnung, dann sitzt du halt echt da und weißt du, so, wenn diese eine Rechnung jetzt nicht pünktlich beglichen wird, dann müssen wir eigentlich Insolvenz anmelden. Und eigentlich Insolvenz heißt halt, du musst Insolvenz anmelden, sonst ist das Insolvenzverschleppung und so weiter und so fort. Das ist dann ja auch strafbar, ne? Also das hat auf jeden Fall schon ganz schön viel Druck immer drauf gebracht, muss ich dazu sagen. Ich glaube, das Allerwichtigste war eigentlich das Team. Also wir haben uns im Team eigentlich nie ernsthaft gestritten. Wir haben uns eigentlich immer sehr irgendwie gegenseitig respektiert, haben uns auch die Freiräume gegeben, die halt irgendwie sein mussten, und haben alles sehr schnell und konstruktiv an Problemchen, was sich so ergibt, wo sich immer was ergibt, wenn man so viel und so eng miteinander zusammenarbeitet, immer gut irgendwie aus dem Weg räumen können. Also ich glaube, das kann ich nur unterstreichen. Meines Wissens nach ist es auch immer noch so, dass die meisten Startups scheitern, entweder weil die Idee nicht gut ist oder weil das Team nicht gut ist. Das würde ich auf jeden Fall beides auch so unterschreiben. Ja. Also wenn ich mir vorstelle, dass in den heißen Phasen, die da gelaufen sind, dann auch noch persönliche Streitereien dazugekommen wären, dann wäre es, glaube ich, sofort geplatzt. Das ist echt das Fundament und die Basis für alles, was danach kommt.
Ja, stelle ich mir auf jeden Fall auch so vor irgendwie. Also dass man sich da auch richtig doll gegenseitig stärken muss und irgendwie unterstützen muss, dass man da so gemeinsam auch durchkommt.
Und das sind auch, ich glaube auch, man muss vor allem auch herausfinden, kann ich mit den Leuten zusammen gut arbeiten. Das ist auch was anderes als, wir sind auch miteinander befreundet, aber ich habe auch viele Freunde, wo ich sagen würde, mit denen kann ich halt im Leben nicht zusammenarbeiten. Ich glaube, die Ehrlichkeit muss man dann halt auch mitbringen.
Ja, und wie habt ihr das herausgefunden? Also wie habt ihr dann so gesagt, okay, wir können gut miteinander arbeiten?
Ach, eigentlich gar nicht wirklich. Das kann ich dir auch überhaupt nicht sagen. Aber auch da würde ich eigentlich sagen, einfach eher Glück gehabt. Wir haben damals das Team schon durchaus so aufgesetzt, dass wir gesagt haben, wir haben einen, der halt vor allem auf einer Business-Seite unterwegs ist, auf einer betriebswirtschaftlichen, finanziellen Seite. Wir haben einen, der ist halt vor allem ganz, ganz weit und tief im Maschinenraum. Und ich, der halt eher so zwischen den beiden Welten irgendwie hin und her wabert und das vielleicht auch nochmal erklären kann wiederum den Kunden, was wir jetzt eigentlich genau machen.
Ja.
Also, dass wir versucht haben, das Team möglichst komplementär aufzusetzen. Also nicht zu sagen, der eine kann das und ich kann das auch gut und ich kann das auch gut und deswegen machen wir jetzt genau das, sondern dass wir halt gesagt haben, wir schauen schon darauf, dass das relativ komplementär eher funktioniert, dass man halt die Schwächen des anderen durchaus versucht auch auszubügeln. Und dann halt auch darauf basierend klare Kompetenzbereiche geschaffen, was ultra hilfreich ist, damit man sich später nicht streitet. Also ich glaube, das ist echt ein Riesen Problem, wenn nicht von vornherein klar gemacht ist, gesagt ist, abgemacht ist, wer hat wo an welcher Stelle eigentlich das letzte Wort. So. Also wer entscheidet das eigentlich? Weil damit hat auch jeder seinen kleinen Entscheidungsbereich, in dem er dann halt auch uneingeschränkt wirken kann. Und damit kommt man sich auch, wie gesagt, in den heißen Phasen sind wir uns nie in die Quere gekommen. Das war immer sehr gut.
Ja, ist ja auch total wichtig. Wir hatten auch so eine Episode, wo es auch darum ging, halt so interdisziplinär mehr zu arbeiten und so Teams interdisziplinär aufzustellen, um so wirklich dann viele Kompetenzen einfach dabei zu haben, viele Skills, viele Fähigkeiten, damit sich das sozusagen ergänzen kann gegenseitig. Und ja, mich würde auf jeden Fall auch noch sehr interessieren, ob du auch schon vor Eraston so Berührungspunkte mit Gründung oder auch Geschäftsführung hattest, also zum Beispiel durch familiäres oder soziales Umfeld. Weil manchmal ist es ja so, dass man sozusagen, wenn dann Elternteil oder so selbstständig ist, dass man dann schon das mitbekommt, irgendwie so im Kindes-Jugendalter und vielleicht dann eher auch in die Gründung gehen würde. Gab es da Personen, die dich geprägt haben oder war das alles irgendwie so ganz neu für dich?
Also familiär überhaupt nicht. Eher im Gegenteil, würde ich sagen. So. Also meine Mutter ist Krankenschwester, mein Vater ist Gitarrenlehrer. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie unternehmerisch, irgendwie aus so einem sehr unternehmerischen Elternhaus kam. Das kam bei mir einfach viel aus dem Studium raus, wo ich mich irgendwie mit viel Data Science Dingen beschäftigt habe, wo man immer vor allem, also damals in Anführungsstrichen, das klingt jetzt so, als würde ich das schon ewig lange machen, aber in der Welt oder im Bereich KI dreht sich halt das Rad irgendwie deutlich schneller, war das auch viel mehr ich habe dann zum Beispiel in einer Strategieberatung gearbeitet und habe da Data Science studiert. Dann kam irgendwie, wurde irgendwie Data Science mehr und mehr irgendwie kam in Mode und dann bin ich befördert worden, in Anführungsstrichen, zum Abteilungsleiter für Smart Data und so innerhalb der Beratung, weil es gab einfach auch keinen, der das in irgendeiner Form sonst irgendwie gekonnt hätte und so, ne?
Ja.
Und dann, naja, das habe ich dann auch da damals dann auch schon freiberuflich irgendwie weitergeführt und so hat sich das also so langsam ergeben. Also das war, glaube ich, auch einfach das, die Branche in Anführungsstrichen, wo es wenig gesetzte Strukturen gab, ich will es mal so formulieren. Also wenn, es gibt ja andere Branchen, wo es ja super gesetzt ist, ne? Wie so eine klassische Karrierelaufbahn oder überhaupt wie so eine Laufbahn irgendwie aussehen könnte. Und das war halt gerade bei Data Science vor, ja, inzwischen 8 Jahren oder so, war das halt überhaupt nicht so. Also es gab diese Position gar nicht, es gab die Abteilungen gar nicht. Es gab keine vernünftigen Teams, es gab keine vernünftigen Strukturen und das musste alles irgendwo geschaffen werden und man ist bei allem immer so auf der grünen Wiese gestartet und deswegen fühlte sich auf jeden Fall vieles schon so unternehmerischer an, als es auf jeden Fall der Fall ist, wenn man in so gewachsene Strukturen reinkommt.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das ist ja auch ein einfach hochinnovativer Bereich, also so irgendwie relativ neu einfach auch noch so ist und da dann irgendwie so diese beruflichen Strukturen so zu schaffen, die halt so in anderen Bereichen, die es einfach schon sehr viel länger gibt irgendwie.
Ja, deswegen, also du musstest immer selber viel Strukturen schaffen und sagen, ab wo fängt denn das jetzt an, wo hört das auf, irgendwie, was ist hier noch mein Bereich und das ist, also es gab ja nichts, man ist immer irgendwie überall, egal auch wo man hingegangen ist, ne, auch völlig unabhängig von der Firma, und, naja, es gibt vielleicht irgendwie die GAFAs, so, da würde ich noch mit mir reden
was
lassen.
Sind die GAFAs?
Google, Apple,
die
Facebook und so, die großen, die großen Tech-Konzerne aus den USA, da ist das, glaube ich, dann nochmal was anderes auch damals schon gewesen. Mhm. Aber so, ich würde sagen, in Anführungsstrichen normalen Unternehmen in Deutschland, das gerade vor 8 Jahren mit dem Thema immer völlig grüne Wiese, gab es eigentlich nichts.
Okay. Und wie gehst du denn heute auch so mit der Rolle als Geschäftsführer um? Also war das für dich irgendwie einfach, also auch diese Aufgaben so zu übernehmen? Und was würdest du denn sagen, jetzt vielleicht auch so nochmal so ein bisschen retrospektive, also was für Kompetenzen muss man denn als Geschäftsführer in so einem innovativen Unternehmen mitbringen? Also was sind denn für Fähigkeiten, wo du so gemerkt hast, okay, das hat mir total geholfen, dass ich irgendwie das gut kann oder so etwas?
Also was mir immer sehr geholfen hat, ist, glaube ich, dass mich die Dinge tatsächlich auch einfach interessieren. Also ich mache das einfach auch wirklich gerne so.
Ja.
Weil die Arbeitsbelastung ist natürlich stellenweise schon echt eine ganz andere. Im Gegensatz, vor allem dann halt mit der Bezahlung, die halt irgendwie direkt nach der Förderung natürlich sehr bescheiden ausfiel, hatte man halt natürlich einen absurd schlechten Stundenlohn im Vergleich zu dem, was man hätte verdienen können, wenn man sich einfach irgendwo hätte anstellen lassen. Das hat mir aber jetzt nie ernsthaft gestört, weil ich das tatsächlich eigentlich immer einfach ganz gerne gemacht habe, was wir da so gemacht haben, weil ich es auch einfach spannend, also ich fand es einfach interessant. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Also wenn man halt, wirklich, also ich glaube, es ist immer ein schlechter Startpunkt für eine Gründung, ist, wenn du sagst, ich will Geld verdienen. So, weil
so
irgendwie,
ein bisschen gründen, einfach nur um. Ja.
Ja, also wenn du nur gründen willst, um Geld zu verdienen, dann glaube ich, solltest du vielleicht nicht unbedingt gründen, sondern dich einfach irgendwo gut anstellen lassen oder was weiß ich. Deswegen, das kam immer sehr aus Interesse heraus. Ich glaube, das ist total wichtig. Dann muss man auch extrem gut was abschütteln können. Also wenn ich das immer alles irgendwie so mit nach Hause genommen hätte oder wenn ich mir auch vieles einfach so zu Herzen genommen hätte. Gerade, ich sagte das gerade schon, dass das natürlich dann finanziell auch alles immer früher mal irgendwie stellenweise hart am Wind gesegelt war. Also wenn man das irgendwie nicht da lassen kann, wo es hingehört, dann glaube ich, dann gibt es auch viele, die da echt ziemlich dran zu knabbern haben. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute, dir müssen Dinge egal sein können.
Ja.
Und du musst einfach sagen können, so, ich weiß, dass das jetzt irgendwie echt ein Problem ist, aber es ist mir jetzt trotzdem gerade völlig egal. Ich gehe jetzt abends mit meinen Freunden raus und irgendwie trinken Bier oder so, weißt du? Das ist total wichtig.
Hast du da auch so eine Strategie für, weil das hätte ich nämlich auch mich jetzt so im, ja, also noch weiterhin gefragt, also so, wie man auch damit umgeht, also so mit diesem, es ist ja dann irgendwie wie so ein kleines Baby, dieses Unternehmen, was du dann wirklich von Anfang an damit dabei bist und ja, ich stelle mir das total schwierig vor, das dann nicht irgendwie immer mit sich mitzutragen und immer, ja, darüber nachzudenken oder, weil es gibt ja wahrscheinlich die ganze Zeit was zu tun und die ganze Zeit irgendwie Sachen, mit denen du dich beschäftigen kannst und ja, gibt es da irgendwie so Tipps oder Strategien, wie du damit dann umgegangen bist oder war es dir halt wirklich einfach so ein bisschen, also dass du das einfach so von Natur aus sozusagen ganz gut trennen kannst?
Also was auf jeden Fall hilfreich war, ist dass ich immer wusste, wenn das jetzt nicht klappt, kann ich mich auch einfach irgendwo anstellen lassen. Mhm. Dass man halt immer einfach auch
gesagt hat. So eine Alternative.
Also, gerade am Anfang sich gedacht, also ich habe jetzt nicht irgendwie von Haus aus irgendwie irgendwas, worauf ich mich jetzt großartig stützen könnte, aber auf die Ausbildung konnte man sich einfach mal stützen. Das war, ich hatte immer den Eindruck, ich glaube, es ist auch so gewesen. So, es ist jetzt auch, wenn, selbst wenn das jetzt schief geht, ich kann eh überall irgendwie anfangen, weil das Thema gerade so heiß war. Mhm. Und dadurch war das immer so, ey, wir probieren es halt einfach mal aus. Und es ist halt einfach hier gerade wie ein Game eigentlich, was man so ein bisschen spielt. Mhm. Und wir schauen einfach mal, wie weit wir in diesem Game kommen. Auch damals nicht, natürlich hat man irgendwie davon geträumt, dass das alles mal klappt, aber eigentlich hatte man das auch gar nicht so konkret vor Augen. Ich würde alles sagen, wir haben das eher echt gespielt wie so ein Computerspiel, ja, wo wir einfach sagen, ey, komm, wir gucken mal, kommen wir nicht doch noch ein Level weiter und lass uns doch noch mal ein Level weitergehen und noch mal ein Level weitergehen und so weiter und so fort. Also wenn man so eine Herangehensweise da hat, dann ist das auf jeden Fall hilfreich. Das ist aber natürlich halt auch einfach, das hat natürlich auch andere Rahmenbedingungen, ne? Also ich glaube, wenn man dann halt irgendwie Kinder hat zum Beispiel oder so, dann ist das natürlich einfach alles schwieriger. So, das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber wir waren halt oder sind haben relativ jung angefangen und haben es einfach gespielt wie ein Computerspiel, würde ich eigentlich eher sagen. Und immer, lass doch mal gucken, ob wir nicht doch noch irgendwie das nächste Level knacken. Mhm. Und Wahnsinn, guck mal, wir haben es bis hier geschafft, lass doch noch mal weiter gucken. Und so mit dem Spirit haben wir das eigentlich immer hochgezogen.
Ja, ich finde das irgendwie auch ein guter Vergleich irgendwie so mit so einem Spiel und dann den verschiedenen Levels.
Ja.
Und ja, vielleicht jetzt auch noch mal so ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Was wünschst du dir denn so für die Zukunft von Erason? Also wie soll es weitergehen und gibt es auch zum Beispiel neue Projekte? Also ihr habt ja, seid ja vor allem sehr erfolgreich mit Eilon und habt ihr aber auch vielleicht noch so andere Ideen oder wollt es irgendwie noch weiter ausbauen?
Also woran mir sukzessive und was mir auch immer klarer wird, ist, dass wir eigentlich mit Eilon es schaffen, halt verschiedene Disziplinen miteinander zu verknüpfen, die vorher relativ getrennt voneinander waren. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber du hattest dann in klassischen Marketingprozessen, hattest du dann den Strategen auf der einen Seite, der kommt im Zweifel vielleicht sogar aus einer anderen Agentur als den Kreativen, der dann tatsächlich ein Werbemittel dafür macht. Mhm. Der kommt dann im Zweifel wieder aus einer anderen Agentur als dann die Media-Agentur, die hat tatsächlich dann die Werbemittel verteilt und so weiter und so fort. Das heißt, du hast ganz unterschiedliche Disziplinen, wo du immer völlige Brüche dazwischen hast. Und da war jetzt die Idee, okay, dann lass uns da doch eigentlich oben drauf setzen und sagen, wir verbinden diese Silos eigentlich sauber miteinander und schaffen eine einheitliche Währung und eine einheitliche Grundlage, auf der diese unterschiedlichen Disziplinen miteinander arbeiten können. Und das jetzt nochmal wieder auf ein neues Level zu heben. Also zu sagen, wir machen nicht nur, vor allem Digitalwerbung beschäftigen wir uns ja gerade sehr viel mit, aber wir machen da noch, indem wir mehr Kanäle auf, die wir aus der KI heraus aktivieren können. Wir nehmen zum Beispiel TV jetzt auf, wir wollen uns mehr auch irgendwie in Richtung Audio entwickeln. Also wie schaffen wir es halt auch zum Beispiel saubere Spotify-Ads aus einer Zielgruppe rauslaufen zu lassen oder targetieren zu können. Und genau so aber auch im Kreativen. Also schaffen wir es nicht, für die Kreativarbeit Inhalte noch stärker so aufzubereiten, dass sie halt wirklich inspirierend sind und nicht nur irgendwie das Balkendiagramm. Also wie schaffen wir es halt auch an Werbemitteln, die schon am Markt da sind, wie schaffen wir es, die mit aufzunehmen und so wiederzugeben, dass sie auf der einen Seite halt immer noch statistisch korrekt sind, also dass das schon sauber ist, was wir machen. Wir haben immer noch einen sehr starken wissenschaftlichen Anspruch bei uns in der Firma. Mhm. Aber auf der anderen Seite, dass es halt zugänglicher wird und so an allen Seiten immer ganzheitlicher eigentlich Zielgruppe zu denken, Person zu denken, Entscheidungsfindungen zu denken, und auch einfach insgesamt ein Tool zu schaffen, mit dem Menschen gerne arbeiten. Also das ist, glaube ich, auch tatsächlich die Kerbe, die schon vor uns da war, in die wir ganz gut halt reingesprungen sind, dass wir halt gesagt haben, nur weil es Statistik ist, muss es ja nicht unbedingt scheiße aussehen. Ne? Also es muss ja nicht alles aussehen wie Excel, Microsoft 95, so in der Richtung, sondern das kann ja auch irgendwie Spaß machen und kann doch erlebbar sein. Also können wir nicht eigentlich digital fast Räume schaffen, die irgendwie Zielgruppen spürbar, erlebbar machen? Weil ich glaube, niemand fühlt sich emotional oder kann sich mit einer Zielgruppe empathisch verknüpfen, wenn man irgendwie ein Balkendiagramm sieht oder so eine Datentapete.
Ja, ich habe mich gerade noch gefragt, wie auch so die Idee hätte, vielleicht nochmal da auch dann Fachkräfte auszubilden und irgendwie vielleicht auch so in so eine ausbildende Form irgendwie so zu gehen.
Wir arbeiten sehr eng hier mit der Uni zusammen, das muss man dazu sagen. Bei vielem, was wir tun, brauchst du halt schon unglaubliches Vorwissen. Ne? Also sowohl KI an sich wird so schnell so kompliziert. Die Datenprozesse bei uns sind so schnell so kompliziert. Genauso auch Aufbereitung, wie ticken eigentlich Kreativagenturen, wie ticken Mediaagenturen, wo wollen die eigentlich wirklich hin, was sagen die, was brauchen die wirklich und so weiter und so fort. Also du brauchst so viel Vorwissen, dass es für uns extrem schwierig ist, bei Null anzufangen, weil du brauchst super viel Handwerk und eigentlich auch da wieder interdisziplinäres Handwerk. Also irgendwie die Mischung aus dem Kreativen bis hin zu dem Data Scientisten, irgendwie muss man die ganze Bandbreite da sauber abdecken können. Und es ist wirklich schwierig, dabei Null anzufangen.
Wir sind jetzt auch schon am Ende der Episode angelangt und vielleicht befindet sich ja auch die ein oder andere Person gerade an einem ähnlichen Punkt im eigenen Gründungsprozess oder ähnlichem. Und ja, möchtest du da gerne noch was mitgeben?
Vielleicht an alle Interessierten, die überlegen, selber zu gründen, würde ich immer empfehlen, einfach machen.
Einfach machen.
Ja, je weniger man darüber nachdenkt und geht das an wie ein Computerspiel.
Ja.
Einfach von Level zu Level gucken, ob es irgendwie geht oder vielleicht auch nicht und dann scheiß drauf, mach mal was anderes.
Okay. Das sind auf jeden Fall gute Worte, um den Podcast zu beenden. Ich bedanke mich für deine Zeit und ja, deine spannende und ehrliche Perspektive in deine Arbeit und ja, vor allem deine Rolle auch als Geschäftsführer. Und ja, vielen Dank.
Ja, danke dir.
Thank you.